Deutschland hat weniger Akademikernachwuchs als andere Länder. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, beginnt nur etwa jeder vierte deutsche Jugendliche eines Jahrgangs ein Hochschulstudium, wohingegen in den USA 50%, in Polen, Finnland und Großbritannien mehr als 40% der Jugendlichen ein Studium beginnen. Im Durchschnitt studiert in den OECD-Ländern jeder dritte Jugendliche, wie die Studie Bildung auf einen Blick, die am Montag in Washington, Paris und Bonn veröffentlicht wurde, für die Mitgliedsländer zeigt. Nach der OECD droht Deutschland auf Dauer ein Mangel an hochqualifizierten Arbeitskräften, was die Investitionen in der Hochtechnologie bremsen und dazu führen könnte, dass Deutschland künftig Informatiker, Ingenieure oder Ärzte aus dem Ausland holen muss. Länder wie Irland, Polen oder Ungarn hätten inzwischen ein besseres Angebot an Arbeitskräften in diesem Bereich als das früher führende Deutschland. Allerdings gibt es mittlerweile in Deutschland auch viele Akademikergruppen, wie zum Beispiel die Lehrer, die sich mit Taxifahren und ähnlichen Nebenverdiensten den Lebensunterhalt sichern müssen, weil sie keine ihrer Ausbildung gemäße Anstellung finden können. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Erzsi Grawe, SPD, will nun gar Studenten als Hilfslehrer an Schulen mit Lehrermangel einstellen, um den Unterrichtsausfall so zu begrenzen. Eine Sprecherin des Bildungsministeriums wies am Montag darauf hin, dass ja wohl beide Seiten von diesem Vorschlag profitieren könnten. Die Studenten hätten Gelegenheit, die nötige Praxiserfahrung zu sammeln, und das Land könnte Geld einsparen, da die Hilfslehrer keinen Lohn bekommen, sondern diese Regelung in den Studienplan mit aufgenommen würde. Das Bildungsministerium übersieht dabei leider die dritte Seite, die bereits ausgebildeten Lehrer, die zum Teil schon Jahre auf eine Festanstellung warten. Fraglich ist auch, was Studenten mit der von ihnen gesammelten Praxiserfahrung anfangen sollen, wenn sie danach keine Festanstellung bekommen, um diese auch anzuwenden.
So wie das rote Tuch den Kampfstier provoziert, so erregt das Kopftuch der muslimischen Frau die hiesigen Gemüter. Denn durch ihr verhülltes Aussehen unterscheidet sich die Muslimin deutlich von anderen Frauen und stößt hierzulande auf Unverständnis und Kopfschütteln. Oftmals wird das Kopftuch mit der Unterdrückung der Frau durch den Islam gleichgesetzt. Viele verstehen nicht, weshalb eine Frau freiwillig sich derartig verhüllen würde. Was veranlasst also eine Muslimin dazu, sich sogar bei sommerlicher Hitze von Kopf bis Fuß einzudecken? Eine entscheidende Rolle spielt der Koran, der die Frau folgendermaßen zum Tragen des Kopftuchs auffordert. O Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. Das bewirkt eher, dass sie erkannt werden und nicht belästigt werden. Doch wie ist der Brauch des Kopftuchs aus der Sicht der muslimischen Frau zu verstehen? Beim Besuch der Moschee im Dreispitz in Basel erläutern Musliminnen ihr Verhältnis zum Kopftuch.
Also als Schutz ist das für uns, und damit wir uns können schützen. Wir haben zum Beispiel, ich sage dann, ich habe einfach eine größere Intimsphäre. Und was ich jetzt mit meiner Frisur mache oder mit meinem Körper, wie das aussieht, das geht niemand an, das ist meine eigene Sache.
Und eine junge Schülerin meint dazu?
Buben zum Beispiel würden gerne wissen, was für Haarfarbe ich habe. Es ist genau so wie in einem Kästchen. Das Diamant ist in einem Kästchen und ich will gerne wissen, was da drinnen ist. Aber ich weiß es halt nicht. Und wenn ich es sehe, ja, dann will ich es ja haben.
Das Kopftuch ist also nicht nur zentrales Merkmal islamischer Identität, sondern hat auch eine soziale Funktion. Es sollen erst gar keine unerlaubten Gefühle oder Anziehung zwischen Mann und Frau entstehen. Denn im Islam gilt die Blöße von Körperteilen als Gefahr. Dieser Grundsatz gilt allerdings nur in der Öffentlichkeit. Im Privaten darf eine Muslimin ihrem Ehemann gegenüber durchaus ihre Reize betonen. Somit sorgt das Kopftuch für Ordnung in der islamischen Gesellschaft. Dekadente Lebensformen wie Prostitution und außereheliche Liebesbeziehungen sollen unterbunden werden. Daher erscheint es doch ironisch, dass während das Kopftuch in der islamischen Kultur Provokation verhindern soll, es auf unseren Straßen geradewegs dazu führt.
Zurzeit wird im Bundeshaus über die Problematik des veralteten Artikels über den Schwangerschaftsabbruch wieder heftig debattiert. Denn noch immer ist ein Schwangerschaftsabbruch laut Schweizerischem Strafgesetzbuch illegal, also strafbar. Allerdings, wer möchte, kann heute in der Regel eine Abtreibung vornehmen lassen. Das sagt Veronika Knuchel, Frauenärztin in der Gruppenpraxis Paradiesli in Binningen. Der offizielle Weg zu einem Schwangerschaftsabbruch führt über zwei Gutachten. Beide müssen von einem Arzt oder einem Psychiater ausgestellt sein. Laut Gesetz müssen sie darin zwei Dinge bestätigen. Erstens, dass die Schwangere in nicht abwendbarer Lebensgefahr ist. Und zweitens, dass für die Gesundheit der Schwangeren eine große Gefahr besteht. Trotz dieses Verfahrens entscheidet sich jede fünfte Frau in der Schweiz einmal in ihrem Leben für eine Abtreibung. Das zeigt die Statistik. Frauenärztin Veronika Knuchel sieht vor allem bei jungen Mädchen die Auswirkungen, wenn es ihnen an Informationen fehlt. Wer nicht informiert ist, weiß nicht, wo man Hilfe bekommen kann. Also bleibt der Gutachter meist die einzige Beratungsperson. Vor dem Entscheid für oder gegen einen Abbruch wird jede Frau mit der Frage nach den möglichen Folgeschäden konfrontiert. Dazu sagt eine Studie der Arbeitsgruppe Schwangerschaftsabbruch, dass es seit 1973 keine Todesfälle im Zusammenhang mit einer Abtreibung mehr gegeben hat. Seit Abtreibungen von offiziellen Fachpersonen ausgeführt würden, gäbe es auch keine ernsthaften körperlichen Komplikationen mehr. Über psychische Schäden könne man laut Veronika Knuchel keine Statistiken erheben, da jede Frau völlig anders auf diesen Eingriff reagiere. Tatsache bleibt, trotz Verhütung kommt es immer wieder zu ungewollten Schwangerschaften. Kürzlich ist das Thema auch im Bundeshaus verhandelt worden. Der Nationalrat hat schließlich die Vorlage für die Fristenregelung ohne Zwangsberatung angenommen. Sie erlaubt Frauen einen legalen Schwangerschaftsabbruch bis in die 14. Woche. Sie könnten damit die Entscheidung selber treffen, ohne sich Beratungsgesprächen unterziehen zu müssen. Der Nationalrat sagte mit 106 zu 56 Stimmen Ja. Der Ständerat entscheidet frühestens im Frühling 99.
Das Initiativskomitee versucht mit der Drohling-Initiative die Drogenpolitik von einer ganz anderen Seite her anzupacken. Nicht durch Prohibition, sondern durch die Freigabe vom Konsum aller Betäubungsmittel soll der Weg zur Lösung der Drogenprobleme eingeebnet werden. Als ich den Abstimmungszettel gelesen habe, sind mir drei Problempunkte gerade eingefallen. Der Bau, Besitz sowie der Erwerb soll für den Eigenbedarf straffrei werden. Meine Fragen dazu sind, wie viel ist der Eigenbedarf? Wo liegt die Grenze zwischen straffrei und straffbar? Vielleicht wird ja in der Zukunft in der Identitätskarte die erlaubte Menge für die betreffende Person notiert. Durch die Legalisierung von Drogen wird in Zukunft der Drogentourismus in der Schweiz gefördert. Das ist erwiesen. Wenn wir tatsächlich die Schweiz als drittes Drogenparadies in Europa neben Holland und Schweden bekannt machen? Oder sollen wir es doch lieber bei unserer natürlichen Schönheit belassen? Ein Punkt, der oft vergessen wird, ist der Verkehr. Unter Einfluss von Drogen lässt sich ein Auto nicht mehr richtig fahren. Das gleiche Problem machen uns ja die alkoholisierten Lenker schon vor. Klar haben Alkohol und Drogen wie Hasch, Kokain eine ganz andere Wirkung auf den Menschen. Aber so oder so wäre das Fahren von Fahrzeugen unverantwortbar. Zusätzlich wären effektive und schnelle Kontrollen seitens der Polizei gar nicht möglich. Das Initiativskomitee bringt ein sehr brisantes Thema zur Sprache. Wir haben in der Schweiz tatsächlich ein Drogenproblem. Das Komitee sucht leider das andere Extrem zur Prohibition. Und das ist ja auch nicht die richtige Lösung. Vielleicht gibt die Initiative den Anstoß, um das Problem mit den Drogen richtig unter die Lupe zu nehmen. Meine Empfehlung für diese Initiative lautet darum eindeutig Nein.
Grüezi miteinander, liebe Hörerinnen und Hörer. Draussen ist es wieder bitter kalt und der Winter steht vor der Tür. Es ist wieder Zeit zum Guetzli backen. Wir backen heute feine Erdnusshörnli. Dazu brauchen wir 75 Gramm Butter, man kann auch margarine nehmen. Dann 75 Gramm Erdnussbutter aus dem Glas, 75 Gramm Zucker, ein Ei, 2 Esslöffel Milch, ca. 50 Gramm geschälte Erdnüsse, fein gehackt und geröstet, 175 Gramm Bauern oder Halbweissmehl und einen halben Teelöffel Backpulver. Für die Garnitur ein Eiweiß verklopft, 2 Esslöffel Puderzucker und nochmal 50 Gramm geschälte Erdnüsse, fein gehackt. Für den Teig nehmen wir die Butter oder die Margarine und die Erdnussbutter aus dem Glas und rühren sie zusammen weich rühren. Dann den abgemessenen Zucker, das ganze Ei und die 2 Esslöffel Milch dazugeben und weiter rühren, bis die Masse hell ist. Jetzt kommen die Erdnüsse, das Mehl und das Backpulver dazu. Gut mischen und alles unter den Teig rühren. Aus dem Teig machen wir dann nussgrosse Portionen und aus den Portionen werden dann die Hörnli geformt. Wir legen sie aufs Backpapier auf ein Blech. Es sollte etwa 40 Stück geben. 30 Minuten lang müssen die jetzt kühl gestellt werden. Nach der 30-minütigen Ruhezeit werden dann die Hörnli garniert. Ein Eiweiß und die 2 Esslöffel Puderzucker verrühren, die Guetzli bestreichen und mit einer Erdnüsse bestreuen. Die müssen gut angedruckt werden. Den Backofen auf 200 Gramm vorheizen und für ca. 15 Minuten in der Mitte vom Backofen backen. Nach diesen 15 Minuten die Erdnusshörnchen auf einem Gitter auskühlen lassen. Die Guetzli kann man in einer gut verschlossenen Dose an einem kühlen und trockenen Ort bis zu 3 Wochen aufbewahren. Oder auch ohne Glasur im Tiefkühlen sogar bis zu 2 Monate aufhalten. Aber ich denke mir, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer daheim, dass die guten Guetzli frisch gemacht am besten schmecken. Das war es schon wieder für heute. Wenn Sie erst später eingeschaltet haben, das Rezept können Sie auch gerne ausprobieren. Das können Sie bestellen unter folgender Adresse: Radio DRS, Stichwort Trudis Kochtipps Erdnusshörnli, Postfach 8000 Zürich. Ich sage es nochmal, Radio DRS, Stichwort Trudis Kochtipps, Erdnusshörnli, Postfach 8000 Zürich. Ich verabschiede mich von euch daheim und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Trudis Kochtipps.
Mona Wetsch ist Fernsehmoderatorin von der Jugendsendung UPS, die etwa seit einem Jahr auf Kanal SF2 zu sehen ist. Eines von ihren Markenzeichen von der Mona sind ihre langen blauen Zöpfe. Ich frage sie, wie ihr heutiger Tagesplan etwa aussieht.
Ich muss ein bisschen schauen, was man machen und so. Und nachher gehe ich in die Maske. Und dann gehe ich ins Studio ab, um 16:30 Uhr. Und dann haben wir noch eine kurze Besprechung im ersten Block, was wir dann machen. Und um 17:00 Uhr sind wir live auf Sendung.
Die Maske. In der Maske also werden Moderatoren zu denen gemacht, die wir als Fernsehkonsumenten so bewundern. Denn es kommt vor, doch, dass auch Bildschirmidol sich mit eventuellen Unreinheiten auf nassen Wangen oder Hals herumschlagen. Das, was es bemängeln gibt, kann man retuschieren und übermalen. Außerdem wirkt das menschliche Gesicht im Scheinwerferlicht immer das Bleich. Aber auch das lässt sich mit Farbe beheben. Spannend ist es allemal, dem Gesichtsbildner auf die Finger zu schauen. Vor ihm ist eine ganze Palette von Pinseln und Dosen aufgereiht. Auch die Mona geht in die Maske, dem fernsehinternen Schönheitsinstitut.
Also eine halbe Stunde, wenn ich Glück habe.
Ich habe es immer nötig.
Es kommt ein bisschen darauf an, je nachdem, was macht oder wer dort ist, ist damit alle gleich schnell. Aber also ich gehe sehr gerne in Masken eigentlich. Es ist sehr entspannend. Es kommt.
Nach Strapazen sieht es dann wirklich nicht aus, wie mit Mona so gesehen im Stuhl und der Gesichtsbildner, der ihr das Gesicht massiert. Der Spruch, wer schön sein will, muss leiden, stimmt in dem Fall nicht. Wie steht denn die Mona zur Schönheit, zum Aussehen, vor allem im Fernsehen?
Aussehen ist in diesem Job meiner Meinung nach viel zu wichtig, aber es ist verdammt wichtig. Also es ist einfach, Fernsehen ist ein optisches Medium, oder? Und wenn du Fernsehen machst, dann musst du dir einfach bewusst sein, dass du angeglotzt wirst. Und dass alles, was du hast, wird angeschaut und wird begutachtet und wird zum Thema gemacht. Und also mir ist das zum Beispiel nie angenehm gewesen. Mich hat das immer gestört, auch am Fernsehen, also das Voyeuristische, oder? Dass immer alles müssen auch noch sehen.
Nach einer Dreiviertelstunde hat Mona dann auch effektiv die Maske verloren. Mit knallroten Lippen und sehr, sehr roten Wangen.
Eins, der Filmtipp. Man stelle sich die Welt aus der Sicht eines 350 mal kleineren Lebewesens vor. 2 Meter werden zu 10 Kilometer, die Wurzel eines Baumes zu einem Berg, eine Pfütze zu einem See. Der Film Ans lässt unsere Dimensionen verschwinden und zeigt uns die Welt aus der Perspektive einer Ameise. Was von den Plakaten her wie ein x-beliebiger Zeichentrickfilm anmutet, ist in Wahrheit das Resultat einer perfekten Computersimulation. Ans beginnt mit dem typischen neurotischen Geschwatz von Woody Allen, der auch als Ameise dieselben nervenaufreibenden Monologe über den Sinn seines Daseins von sich gibt. Die Ähnlichkeit von der Woody-Ameise zu ihrem Vorbild ist frappant. Schon nach wenigen Minuten vergisst man, dass es sich um eine Ameise handelt und taucht vollkommen in die Welt der kleinen Lebewesen ein. Auch Sylvester Stallone, Sharon Stone und Jennifer Lopez werden bei ihrer Nachbildung als Ameise perfekt getroffen und die Rollen im Film sind ihnen wie auf den Leib geschnitten. Da die Schauspieler zusätzlich den kleinen Wesen ihre Stimme ausgeliehen haben, ist es nicht schwierig, sie mit diesen zu identifizieren. Der Film scheint genau auf Woody Allen zugeschnitten zu sein, der den typischen Anti-Helden spielt. Als mittleres Kind unter 5 Millionen, das vom Vater noch im Larvendasein verlassen wurde, wird ihm die Unbedeutsamkeit seines Lebens nur allzu stark bewusst. Er träumt von Insektopien, einer besseren Welt, wo er nicht mehr einer unter Millionen ist, sondern als Individuum geschätzt wird, wo es zu essen und zu trinken für jeden gibt, ohne dafür den ganzen Tag über das Zehnfache des eigenen Körpergewichtes herumschleppen zu müssen. Durch Zufall entführt er die Prinzessin der Kolonie, in die er sich verliebt hat, und macht sich auf die Suche nach einem Traumland. Kaum hat er Insektopien erreicht und die Liebe seiner schönen Prinzessin errungen, muss er sich auch schon wieder zurück in die Kolonie begeben, um seine Freunde vor dem Untergang zu retten. Auf geniale Weise wird der Zuschauer in die Welt der kleinen Lebewesen entführt, fiebert und lacht mit ihnen und lernt die Gefahren dieser kleinen Kreaturen kennen. Die Schlusseinstellung der Kamera, die von der Welt der Ameise langsam ausschwenkt und sich immer weiter von ihnen entfernt, bis die ganze Skyline von New York sichtbar wird, bringt den Zuschauer zurück in die Realität und verdeutlicht noch einmal die Dimensionen, in denen er sich 2 Stunden lang aufgehalten hat. Nach einem anstrengenden Tag ist Ernst der perfekte Film zum Entspannen und abzuschalten. Ein Film, den ich wärmstens weiterempfehlen kann.
Sechs Blasmusikvereine aus dem Hotzenwald hatten über Jahre hinweg das gleiche Problem, die Ausbildung ihrer Jugend. Waren es in dem einen Jahr die Zöglinge, die fehlten, wurden bald darauf qualifizierte Ausbilder knapp. Mit der Gemeinschaft für Blasmusikausbildung auf dem Hotzenwald wurde gemeinsame Abhilfe geschaffen. Der Mitinitiator Franz Meise berichtet.
Deswegen hat man immer mehr Probleme gehabt mit der Ausbildung im einzelnen Verein. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, in einer größeren Ausbildung durch das Zusammenlegen von mehreren Zöglingen aus mehreren Ortschaften einfach eine Instrumentengruppe zusammenzustellen und auch dementsprechend einen Ausbilder zu finden. Von der Ausbilder kann man sagen, wird es jetzt qualifizierter. Früher sind doch oftmals Leute aus dem Verein gezwungen worden oder fast genötigt worden, Ausbildung zu machen, ob sie wollte oder nicht. Und so konnte man jetzt doch dazu übergehen, wirklich qualifizierte Leute auch von außerhalb zu holen. Aufgrund von großen Zöglingszahlen können wir ihnen auch mehrere Gruppen anbieten, sodass das Ganze doch recht lukrativ wird für die einzelnen Ausbilder. Uns ist nichts Vergleichbares bekannt. Es ist rein von diesen 5 Vereinen geboren worden, wird vielleicht Schule machen. Die Ausbildung selber soll 3 Jahre in etwa dauern. Und am Ende der Ausbildung soll das Leistungsabzeichen in Bronze stehen, das der Blasmusikverband anbietet in Steinerbad.
Bevor es an die Instrumente geht, müssen die Mädchen und Jungen erst einmal ihre Stimmlage überprüfen.
Wunderbar. Okay, also nehmen wir die Instrumente bitte und gehen an die Übung, ja? 1, 2, 3.
Die Vereine haben den Vorteil, sie brauchen sich nicht um die Ausbilder zu kümmern. Sie melden ihren Bedarf an. Diese Gemeinschaft sorgt für eine qualifizierte Ausbildung. Es hat sich gezeigt, dass also die Kinder aus unterschiedlichen Dörfern recht gut zueinander passen. Die Ausbilder sind sehr flexibel. Wir sind also nicht daran gebunden, zentral alle Kinder zusammenzufahren, sondern die Ausbilder bewegen sich mit. Sie können also von einem Ort zum anderen gehen, wobei einzelne Kinder dann in die Nachbarsgemeinde gehen, sodass immer eine Gruppe voll wird. Die Kinder sind in Gruppe, die nie größer als aus 4 Personen besteht. Sie kommen dadurch zum Zuge in der Probe, also sind nicht mit 6, 8 Leuten überbesetzt.
1, 2, 3 und. 2, 3 und. Deutlicher Stoß.
Derzeit bildet die Gemeinschaft 54 Kinder aus und im nächsten Jahr sollen nochmal 20 dazukommen.
Wir überlegen uns, in welcher Instrumentengruppe, dass wir eine neue Gruppe zusammenstellen können für die Ausbilder, wo es dazu passt, und sind eigentlich zuversichtlich, dass wir auch weiterhin jedes Jahr immer im Frühjahr einen neuen Kurs anbieten können.
Am 31. Oktober 1978 bricht Michael Myers, der als kleines Kind einen unerklärlichen Mord begangen hat, aus der psychiatrischen Klinik aus, und alle Teenager, die in dieser Halloween-Nacht Sex haben, steht ein grausames Ende bevor. Nur Jamie Lee Curtis, die kluge Jungfrau, kann dem grauenhaften Massenmörder entkommen. Doch auch das maskierte Monster überlebt jeglichen Anschlag auf sein Leben. Diese Geschichte kennen wir alle. Es handelt sich um den Film Halloween, den John Carpenter 1978 inszeniert hat. Heute, 20 Jahre später, kehrt Michael Myers im Film Halloween Age 20 wieder zurück. Laura Strode, alias Jamie Lee Curtis, ist jetzt 20 Jahre älter und inzwischen Mutter von einem 17-jährigen Sohn. Aber die Vergangenheit lässt sie nicht los. Sie wird blockt von Albträumen und lebt unter falschem Namen in einer abgelegenen Privatschule, weil sie immer noch nicht glauben will, was die ganze Welt behauptet. Dass der Michael Myers längst tot ist. Und schau an, wo die Halloween-Nacht anbricht, steht die Maske wieder vor dem Garten da. Halloween Age 20 ist ein perfekt inszenierter Horror-Thriller nach altbekannten Mustern, wo es nicht an Spannungsmoment fehlen lässt. Er kommt aber insgesamt nicht ans Original an, was einer dazumal durch den perfekten dramaturgischen Aufbau und durch den hochtönigen Pianolauf ein Genre-Klassiker begründet hat, der auch heute noch das Blut gefrieren lässt. Am Mikrofon war der Thomas Job. Ciao zusammen, bis nächste Woche, wenn es wieder heisst.
Noch ist es ein langer und mühsamer Weg ins Belgmoos. Das soll sich gleich ändern. Die Gemeinde Belg diskutiert in den nächsten Wochen über 3 Varianten für eine neue Zufahrtsstrasse zum Flugplatz. Der Gemeinderat setzt auf die Nordvariante. Das würde heissen, dass der Verkehr bei nördlicher Dorfeinfahrt zum Flugplatz wird abzweigen. Für den Belger Gemeindepräsidenten Rudi Joder hat die Variante Nord viele Vorteile.
Ein Grund ist, dass bei dieser Variante das Siedlungsgebiet relativ grossräumig umfahren wird, dass also Wohngebiet nicht direkt tangiert sind. Ein weiterer Grund ist, dass bei dieser Variante das Industriegebiet Nord gut erschlossen kann werden. Ein dritter Grund ist, dass bereits in der ersten Mitwirkung im März dieses Jahres die Variante meiste Stimmen hat bekommen.
Viel Grund, aber auch viel Geld. Der Nordvorschlag wird etwa 11 Millionen verschlingen, doppelt so viel wie die anderen Varianten. Der Grossteil dieser Millionen müsste aber der Kanton zahlen und nicht die Gemeinde selber. Die Kosten sind nur ein Argument von vielen, findet der Rudi Joder.
Das ist sicher ein Aspekt, den man berücksichtigen muss, die Finanzierung von dem ganzen Projekt. Aber aus der Sicht des Gemeinderats von Belg sollte das nicht im Vordergrund stehen, sondern wichtiger ist, dass man die Strasse möglichst ohne unüberwindbare Hindernisse mit unerträglichen Auswirkungen auf die Anwohnerschaft kann realisieren. Wenn man das kann, dann ist das ganze Projekt einfacher zum Umsetzen.
Ob die Anwohner auch so denken, kommt in den nächsten Wochen aus. Die Belger Bevölkerung kann morgen auf einem Fragebogen angeben, welchen Weg zum Flughafen sie will.
Wir haben am Donnerstag am Abend, am 26. November, noch eine Informationsveranstaltung, eine öffentliche. Morgen haben alle Haushaltungen von Bell beim Anzeiger eine Beilage, wo wir die drei Varianten vorstellen. Und anschliessend Ende Jahr, Anfang 99, nehmen wir die Auswertung vorne. Und dann ist nachher auf Stufe Gemeinde Belp das Geschäft abgeschlossen und der Kanton wird es nachher müssen weiter bearbeiten.
Auf Kantonsebene wird Belp auf die Unterstützung von Kehrsatz zählen können. Die Nachbargemeinde bietet Belp an, sich an den hohen Kosten der Variantenorte zu beteiligen. Grössordnung dieser Finanzspritze: 500.000 Franken.